Amon kommt heim vom Zweiten Weltkrieg. Er hat überlebt, aber er ist schwer krank. Er möchte gern zurück in seinen Beruf. Vor dem Weltkrieg hat er Schauspieler gelernt und hat ganz kurz hat er nur einen Auftritt gehabt und dann ist er eingezogen worden als Soldat. Aber es geht nicht. Sein Leber ist kaputt und er ist ans Bett gefesselt. Er schreibt im Bett Gedichte und Geschichten und in 8 Tagen schreibt er ein Buch, was ganz viele gelesen haben. Also ja, in der Schule haben wir es gelesen, draußen vor der Türe. Und dann stirbt er mit 26 Jahren. Der Mann heißt Wolfgang Borchardt. Und er hat unter anderem ein Gedicht geschrieben und das hat mir auch zu der Predigt gebracht. Das heißt, ich möchte ein Leuchtturm sein, in Nacht und Wind, für Dorsch und Stint, für jedes Boot und bin doch selbst ein Schiff in Not. Ich glaube, ganz viele Leute machen die schmerzliche Erfahrung, die der Wolfgang Borchardt gemacht hat. Sie haben hohe Ideale, sie haben große Ziele und stürmen in das Leben und wollen die Welt verbessern, aber sie sind selber am Untergehen und selber am Ertrinken. Wie kann man sie denn selber aus dem Schlamassel herausziehen? Wie wird man denn so ein Leuchtturm? Der Herr Jesus spricht in der Bergpredigt davor, Matthäus 5, Vers 13 bis 16, ganz bekannte Verse. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Ihr seid das Licht der Welt. Jetzt kennt man sehr viel Sorgen über Salz und über Licht und wahrscheinlich hat fast jeder von uns schon drüber nachgedacht, was das bedeutet. Zum Beispiel, Salz taut auf, Salz weckt Durst, es würzt und konserviert oder Licht, es spendet Leben und Kraft. Ohne Licht kennt man gar nichts sehen. Ich habe mir die Frage gestellt, was haben denn Salz und Licht gemeinsam? Und ich bin auf 2 Punkte gekommen. Erstens, Salz und Licht, es durchdringt alles. Das Salz, das Stoffliche, und das Licht, das Nicht-Stoffliche. Und das Zweite, was sie gemeinsam haben, sie verändern ihre Umgebung zum Positiven. Das Salz, es bringt Geschmack, und das Licht, es bringt Schönheit und Gesundheit. Und ich finde es sehr interessant, was der Herr Jesus da sagt. Er sagt nämlich nicht, werdet Salz und Licht, also strengt euch jetzt mal gescheit an, sondern er sagt, ihr seid das Salz und ihr seid das Licht. Und das ist ein großer Unterschied, oder? Was haben denn wir, was der Wolfgang Borchardt nicht gehabt hat? Ganz einfach, das Licht. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, wahrscheinlich auch welche von seinen bekanntesten Verse, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Licht und Finsternis, seiner Grundthema der Schrift. Wir finden sie schon in den ersten Versen der Bibel, oder? Bei der Schöpfung. Da sagt Gott, es werde Licht und er scheidet Licht und Finsternis. Und bis zum heutigen Tag ist es ein Grundthema der Bibel. Gott scheidet Licht und Finsternis. Sonst würde man nämlich alle gar nicht da sitzen oder da stehen. Die Gemeinde ist die Herausgerufene aus der Finsternis ins Licht. Licht und Finsternis sind Synonyme für Gutes und Böses. Und Gott scheidet das Gute vom Bösen. Und jetzt stellt sie uns die Frage, was ist denn ein Leuchtturm ohne Licht? Er ist ein bloßes Fotomotiv ohne jegliche Bedeutung. Eine Touristenattraktion. Der einzige Sinn von einem Leuchtturm ist Leuchten. Das ist der einzige Grund, warum der Leuchtturm gebaut worden ist. Er soll Menschen den Weg weisen und er soll dazu dienen, Schiffe aus der Seenot zu retten. Ganz egal, ob der Putz bröckelt, ob die Tür quietscht oder ob das Dach tropft. Das sehen die Seeleute draußen am Meer nicht, sondern sie sehen nur das Licht und es ist ja eine Rettung. Die Inschrift von einem ganz bekannten Leuchtturm lautet, Licht zu geben, Leben zu retten. Wir haben festgestellt, Nachfolger Jesu, und das haben wir hoffentlich alle, haben das Licht. Sie haben Jesus im Herzen. Sie haben sich irgendwann mal bekehrt, sind umgekehrt und Gott ist durch seinen Heiligen Geist ins Herz gekommen. Sonst waren wir keine Christen. In Offenbarung 1, 13 und 2, 1, da wandelt der Herr Jesus inmitten von siebenarmigen Leuchtern. 49 Lampen. Und die siebenarmigen Leuchter sind ein Bild für die Gemeinde und für die Vollzahl des Lichts, das Gott leuchten möchte, da auf Erden. Wir lesen das in den sieben Sendschreiben und wir stellen dort auch fest, dass die Gemeinde Gottes bei Weitem nicht perfekt ist. Im Gegenteil, der Herr Jesus muss sie immer wieder tadeln. Und wir sehen dort da in der Offenbarung, dass der Hohepriester Jesus das Licht am Brennen haltet. Das Licht des Leuchters hat nie ausgehen dürfen. Es hat immer brennen müssen. Jesus haltet das Licht der Gemeinde am Brennen. Und die Menora, das ist der hebräische Ausdruck für den siebenarmigen Leuchter, das ist ein wahres Prunkstück. Er ist in Israel nachgebaut worden und er steht im jüdischen Viertel in Jerusalem und ist dort ausgestellt. Das kann sich jeder anschauen. Der wiegt eine halbe Tonne und ist aus 24 karatigen Gold, ist 2,5 Millionen Euro wert. Und da merkt man, die Gemeinde ist wirklich ein Prunkstück in Gottes Augen. Das ist ganz was Kostbares und was Edles, zumindest sollte es das sein. Woher stammt denn das Licht des Leuchters im Tempel? Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wo ist denn das Licht überhaupt herkommen? Jetzt sage ich was ich glaube, was ich nicht ganz sicher weiß. Aber wer hat denn das Feuer am Brandopferaltar angezündet? Das lesen wir in 2. Chronik 7, Vers 1 bei der Einweihung vom Tempel. Und als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Gott entzündet ein himmlisches Feuer. Es kommt Feuer vom Himmel herab. Und wir kennen die Geschichte, in den Büchern Mose, die Söhne von Aaron, die ersten Priester, die eingesetzt werden, der Nadab und der Abihu, sie bringen fremdes Feuer. Fremdes Feuer, das war ihr Todesurteil. Und Gott lässt sie verbrennen. Eigenwilliger Gottesdienst und äußerliche Religion sind Gott ein Gräuel. Da muss was im Herzen passieren, dass es Gott annehmen kann. Wir finden in der Offenbarung den Herrn Jesus immer wieder beim Tempeldienst. Und bevor die Posaunengerichte über die Welt ergehen, findet man auch noch eine ganz interessante Stelle, die möchte ich auch noch lesen. Offenbarung 8, Vers 5. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und er warf es auf die Erde. Und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Und dann kommen die 7 Posaunengerichte. Das Räucherfass wirft er auf die Erde und es bewirkt Feuer auf der Erde. Das Feuer, das in unseren Herzen brennt, es soll am Brandopferaltar entzünden werden. Und der Brandopferaltar, das ist der Ort der Sühnung. Das ist der Ort, wo das Opfer verbrannt worden ist, das, was erbüht war, auf Jesus hin, dass die Sünden hinweggenommen werden. Und ich bin überzeugt, das ist auch der Ort, wo unsere Herzen entzünden werden müssen, am Kreuz. Das Kreuz ist nichts anderes wie der Brandopferaltar im Alten Testament. Und am Kreuz wird das Feuer der Gnade und der Liebe entzünden, das, was uns bewegen und treiben sollte als Christen. Zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Da heißt es, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das ist unser Trauvers, weil wir auch für Jesus leben möchten. Eine Stadt, die oben am Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Kann nicht. Das geht nicht. Wenn ihr von Linz nach Salzburg kommt, in der Nacht, bevor in die Stadt einer kommt, da geht es so den Berg runter, ja, was sieht man? Lichter, oder? Die Stadt, die kann nicht verborgen sein. Das sieht man überall hin, dass da die Lichter brennen. Wie war denn das bei Jesus? Und ich finde es ganz interessant, da gibt es eine Stelle in Markus 7, Vers 24, die klingt ganz ähnlich. Da heißt es, von dort aber brach er auf und ging weg in das Gebiet von Tyrus und er trat in ein Haus und wollte, dass niemand es erfuhr und er konnte nicht verborgen sein. Er konnte nicht verborgen sein. Ja, warum denn nicht? Sein Leben war so eine Ausstrahlung Gottes, war so ein Salz und so ein Licht, das hat einfach nicht verborgen sein können. Unmöglich, das geht nicht. Der Herr Jesus, er hat nicht nur schöne Worte geredet, so wie ich jetzt, sondern er hat das gelebt, was er gesagt hat. Und ich würde mir das auch wünschen, dass ich das immer lebe, was ich sage. Es ist leider nicht so. Aber beim Herrn Jesus war das göttliche Feuer immer der Antrieb für sein Handeln. Er wandelte im Geist der Liebe und der Wahrheit. Und deshalb konnte er nicht verborgen sein. Und das Wesen der Liebe ist immer, sich selbst zu geben und den Vater im Himmel zu verherrlichen. In Markus 10, Vers 45 steht, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und ich glaube, wir sind dem Herrn Jesus nie ähnlicher, als wenn wir dienen. Dann sind wir ihm am ähnlichsten. Sein Leben war ein einziges Licht. Sein Leben hat Gottes Liebe und Gottes Wahrheit geoffenbart, wie kein anderes Leben. Er hat nie eine Sünde getan und im Sterben ruft er seine Henker zu: Vater, vergib ihnen. Wer von uns wird es seinen Mördern zurufen? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da merkt man, das Licht vom Herrn Jesus ist ein Ausdruck seiner Heiligkeit. Ich habe mir gehört, die Heiligkeit ist die Haupteigenschaft Gottes in der Bibel. Die wird am meisten betont. Es steht nicht in der Bibel, Gott ist Liebe, 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 sondern es steht in der Bibel, heilig, heilig, heilig bist du, o Herr. Es ist die Haupteigenschaft Gottes. In 1. Johannes 1, Vers 5 steht, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Und jetzt sagt die Bibel, es gibt sehr viele Irrlichter, die uns auf falsche Wege führen möchten. Menschen, die in die Irre führen. Ich war früher in der Esoterik. Und die Esoterik, die boomt bei uns. Überall, wo man hinschaut, in jedes Prospekt, da sitzt irgendwer, in Yoga-Sitz oder sonst irgendetwas. Und die Menschen begeistert es. In der Esoterik wird sehr viel vom Licht gesprochen. Sehr viel. Ich zum Beispiel habe eine Lichtmeditation praktiziert. Das Licht in sich aufnehmen und mit dem Licht verbunden sein, und immer mehr eins werden mit der Umgebung. Und dann erlebt man furchtbare Dinge. Und überlegt einmal, der Buddha hat die Erleuchtung gefunden. Ja, was ist denn jetzt das Ziel der Hinduisten und der Buddhisten? Die wollen Licht finden. Die streben dann auch nach der Erleuchtung. Habt ihr gewusst, wer in den Mysterienkulten der Erleuchter ist? Ich bin richtig erschrocken in Thailand, wie ich zum Glauben gefunden habe. Die Schlange ist der Erleuchter in den Mysterien. Und in Thailand sieht man bei jedem Tempel an die Ecken Schlangenköpfe rauskommen, weil er die Menschen erleuchtet hat. Ein Freund von mir hat Reiki praktiziert und der ist richtig erschrocken, wie er den Satz gelesen hat, der ist auch Christ geworden. Wenn aber das Licht, das in euch ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Ist ja eigentlich ein Paradox, gell? Ein Licht, was in euch ist, ist Finsternis. Das steht in Matthäus 6, Vers 23. Es ist das Licht der Lüge und der Verführung. Gottes Licht hat immer mit der Wahrheit zu tun. Zum Beispiel Markus 4, Vers 21 und 22. Das ist eine ähnliche Stelle wie das, was wir schon gelesen haben. Da sagt der Herr Jesus, kommt etwa die Lampe, damit sie unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird, nicht damit sie auf das Lampengestell gestellt wird, denn es ist nichts Verborgenes, das nicht offenbar gemacht werden soll, auch ist nichts Geheimes, das nicht ans Licht kommen soll. Das ist revolutionär. Warum? Das Wort Esoterik heißt verborgen und geheim. Die ganzen Lehren, was da in den östlichen Religionen oder in den anderen Lehren, waren immer verborgene und geheime Lehren. Okkultismus heißt geheim. Das sind die gleichen Worte. Es war immer nur das Wissen, das was für Eingeweihte zugänglich ist. Aber Gott offenbart allen Gläubigen seine Geheimnisse. Zum Beispiel heißt es im Alten Testament, er vertraut sie dem Abraham an, weil er sein Freund ist. Und wir sind seine Freunde und er vertraut sie uns an. Es gibt keine Geheimnisse Gottes vor uns. Die Fragen, wer ist denn Jesus, hat sie beantwortet bei uns. Oder was haben wir alles durch Jesus bekommen? Oder wo werden wir die Ewigkeit verbringen? Was kommt denn nach dem Tod? Oder wie können wir denn Gott gefallen? Oder was ist denn der Sinn des Lebens? Wir haben Antworten auf Fragen, die sonst kein Mensch hat. Ist uns das bewusst? Wir haben Licht gefunden. Und Jesus, er ist der wahre Leuchtturm. Aber wie ist es bei uns? Er sagt ja, ihr seid das Licht der Welt. Wie ich noch nicht bekehrt war, da habe ich genauso hohe Ziele gehabt und wollte die Welt verbessern, wie der Wolfgang Borchardt. Ich wollte ein Leben leben, das eine Spur hinterlässt. Und es hat eine Spur hinterlassen, einen Scherbenhaufen. Und mein Leben hat auch nicht verborgen sein können. Das sieht jeder, oder? Ich war selber ein Schiff in Not und ich habe die Finsternis geliebt. Habt ihr gewusst, dass das eigentlich ganz was Reales ist, wenn es heißt, die Kinder der Finsternis? Ich habe die Finsternis geliebt. Ich war da in der Nacht spazieren unterwegs. Ich habe eine bekannte Schulkollegin gehabt, die ist am liebsten in so ganz finstere Kirchen drinnen gesessen, wo die Kerzen geleicht haben. Für unheimlich, weil man die Finsternis liebt. Ein Kind der Finsternis. Mir erschüttert die Geschichte von Wolfgang Borchardt. Er ist mit 26 Jahren gestorben und ich habe mit 26 Jahren zum Glauben an den lebendigen Gott finden dürfen. Warum hat Gott mir das geschenkt, kann ich nicht erklären. Was für eine Gnade. Gott rettet Kinder aus der Finsternis. Kolosser 1, Vers 13 und 14. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und jetzt die Frage vom Anfang. Wie kann denn das Licht von Jesus durch mich leuchten? Im Hauskreis haben wir gerade den Philipperbrief, den wir durchnehmen. Und der Paulus, er sitzt im Knast. Das war damals wahrscheinlich nicht so toll wie heute. Er sitzt in einem Loch mit lauter Ungeziefer und mit Menschen, die was wahrscheinlich irrsinnig schwierig waren. Und da waren wahrscheinlich auch keine feinen Gerüche da drinnen. Furchtbar, die Situation. Und ich hätte es eigentlich verstehen können, wenn der Paulus schreibt, da ist so furchtbar, bitte lasst euch was einfallen, zahlt was oder macht was, dass ich da wieder rauskomme. Aber das schreibt er nicht, der Paulus. Er schreibt einen Brief der Freude. Das ist das Motto von seinem Brief aus dem Gefängnis. Freut euch im Herrn alle Zeit. Ja, Paulus, über was hast du dich denn so gefreut? Über den Glauben der Philipper? Und dass seine doofe Situation, dass er da drinnen sitzt, das war ja für ihn auch nicht schön, dazu beigetragen hat, dass das Evangelium Verbreitung findet. Das war dem Paulus viel wichtiger als sein eigenes Wohlergehen. Und das beeindruckt mich. Er schreibt in Philipper 2, Vers 13 bis 16, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Wir sollen leuchten wie Himmelslichter in der Welt. War der Paulus ein Himmelslicht? Ja, sehr wohl, oder? Wer von uns hätte so einen Freudesbrief aus dem Gefängnis geschrieben? Vielleicht hätten wir unsere Jammergesänge gehört. Der William Kelly, er schreibt, wahre Demut besteht nicht so sehr darin, schlecht von uns selbst zu denken, als vielmehr darin, überhaupt nicht an uns selbst zu denken. Wie ist es denn dazu gekommen, dass der Paulus so ein Licht gewesen ist? Wie hat er das geschafft, der Paulus? Er war ja auch ein Übermensch. Er schreibt ja auch, dass er fast am Leben verzagt wäre durch die schweren Dinge, die er erlebt hat. Wir haben gelesen in 2 Vers 13, denn Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen und das Wirken. Er hat darauf vertraut, dass Gottes Licht durch ihn scheint. Und Vers 16a, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Bleib in der Bibel, du brauchst nicht mehr. Und wir sitzen jetzt nicht im Gefängnis wie der Paulus. Kann nur sein, dass das noch kommt. Aber vielleicht bei dem nächsten Lockdown. Und dann können wir auch Freudenbriefe schreiben, oder? Oder machen wir Jammergesänge. Wie kann Jesu Licht durch mich leuchten? Matthäus 5, Vers 16 haben wir gelesen, durch die guten Werke, die den Vater im Himmel verherrlichen. Das sind nicht Werke, mit denen wir uns den Himmel verdienen. Das ist Religion. Was passiert denn, wenn wir nur Gutes tun, aber nicht vom Herrn Jesus weitersorgen? Was passiert dann? Dann sagen die Leute, na der Thomas, das ist ein lieber Kerl, oder? Der ist so nett. Aber wenn wir von Jesus weitersorgen, dann wird das plötzlich anders. Dann sagen sie, ja, ist ja ganz nett, aber ein bisschen spinnend oder schon, gell? Wer sich selber ins Licht stellt, der verdunkelt das rettende Licht des Leuchtturms von Jesus. Und wir haben den Auftrag, den Menschen die Wahrheit zu sagen, ganz egal, ob sie es hören wollen oder nicht hören wollen. Und damit haben wir ein Problem, oder? Die wollen es ja nicht hören. Herr, die hören wir einfach nicht zu. Dann bin ich ja nicht verpflichtet, oder? Die Welt hasst die Wahrheit. Sie will es gar nicht hören. Die Wahrheit, sie bringt den Schmutz zum Vorschein, der in der Welt ist. Ich war früher Spengler, und wenn man da so durch den Dachboden geht, zur Dachluken hin und aufmachen will, und man macht auf und da kommt das Licht einer, was sieht man? Den ganzen Dreck und Staub, der im Dachboden ist. Gell? Die ganze Luft ist voller so Flankerl. Vorher habe ich es nicht gesehen im Dunkeln. Aber im Licht, da kommt es zum Vorschein, was man da alles einatmet. Die Sünde muss ans Licht, um die Menschen am Schiff aus der Seenot zu retten. Sie verstecken sie wie der Jona unter Deck, weil sie wissen, dass sie auf der Flucht sind von Gott. Sie sitzen im Finstern und haben Angst, ihr eigenes dreckiges Gesicht anzuschauen, weil sie auch eine falsche Vorstellung von Gott haben. Sie sehen ihn nur als den strafenden Richter und verstehen nicht, dass er einer barmherzig sein möchte und einer vergeben möchte. Und jetzt ist unsere große Frage, wie lockt man denn die Menschen aus ihrer Höhle heraus? Sie müssen erkennen, dass es nichts Besseres gibt als Jesus. An uns, wenn wir mit so einem langen Gesicht rumlaufen, dann sehen sie es natürlich an uns, aber auch an unserem Reden. Ein Freund von mir, der war früher Staubsaugervertreter, der hat gesagt, das Wichtigste ist, du musst überzeugt sein, du hast den besten Staubsauger, den es gibt. Dann kaufen dann die Leute ab. Und das gilt auch für uns. Wir müssen überzeugt sein, wir haben das Beste, was es gibt. Es gibt nichts Besseres auf der Welt. Seid ihr überzeugt? Ja, dann geht es uns ja wie dem Staubsaugervertreter, oder? Glaubst du, dass dein Nachbar ohne Jesus verloren geht? Er liegt draußen vor der Tür, sterbenskrank und ans Bett gefesselt, ohne Licht und ohne Hoffnung. Vielleicht wollte er einmal so ein Leuchtturm sein, aber es ist ihm nicht geglückt. Glaubst du, dass das Licht der Bibel ihm retten kann? In der Bibel heißt es, dass wir eine Wolke von Glaubenszeugen um uns haben, die solche Leuchttürmer waren. Zum Beispiel, ich habe mir das Buch gelesen, das kann ich euch nur empfehlen, von einem Missionar, den Harald St. John, ich weiß nicht, wer das schon mal gelesen hat, die Biografie. Das war der Vater von der Patricia St. John und er ist 1957 gestorben. Ein alter Missionar der China Inland Mission hat von ihm gesagt, sein Gesicht war immer eine Erfrischung, denn er wandelte einfach mit Gott. Ich weiß nicht, ob er das von meinem Gesicht auch gesagt hätte, gell? Aber sein Gesicht war immer eine Erfrischung. Und ein anderer Gläubiger hat über ihn geschrieben, das traue ich mir fast nicht vorlesen, die Atmosphäre bei ihnen war so glücklich, dass ich oft sagte, dass das, was ich da erlebte, den Himmel auf Erden, von allem, was ich bisher erlebt habe, am nächsten kommt, trotz der Massen an Kakerlaken, die in seinem Haus gewesen sind. Das waren nicht die äußerlichen Umstände. Man muss natürlich aufpassen, die Biografien, die neigen immer so dazu, Menschen zu verherrlichen oder dazu, wenn es von der eigenen Tochter geschrieben ist. Er war auch nur ein Mensch, er hat gekämpft mit Niedergeschlagenheit, aber was war sein Geheimnis, dass er so ein Leuchtturm sein hat können? Im Vorwort steht, und das hat mich auch sehr beeindruckt, er wusste, dass er von Gott geliebt ist. Diese Liebe hat ihn als junger Mann überwältigt und seinen gesamten Lebensweg verändert. Sie stattete ihn mit einer Kraft aus, die zu manchen Zeiten schon fast übermenschlich wirkte und die von ganzem Herzen für ein einziges Ziel eingesetzt wurde. Zum Ende hin wurde das Wissen um diese Liebe immer tiefer und strahlender und verwandelte Schmerzen und Schwachheiten, trieb die Furcht aus und fiel wie Sonnenschein auf die Schatten des Todes, bis er als Sterbender aufblicken und sagen konnte, ich bin zu schwach, um zu beten, ich bin zu müde, um ihm meine Liebe noch entgegenzubringen, aber ich liege einfach hier und lasse mich von ihm lieben. Ermutigt uns das? Oder denkst du vielleicht, ich bin heute nicht so? Mir geht es auch oft so, wir fühlen uns schwach und unfähig und manchmal machen wir so dumme Dinge, oder? Jeder von uns. Da bröckelt der Putz, da quietscht die Tür, da tropft das Dach. Und wir vergessen, es kommt ja nicht auf den Leuchtturm an, sondern auf das Licht, das in uns ist. Und Jesus hat ja gesagt, die Stadt oben, die auf dem Berge liegt, sie kann nicht verborgen sein. Jesus ist doch das Licht. Ja, und wo sieht man das? Zum Beispiel, ich habe vor kurzem ein altes Ehepaar da herinnen angesprochen, habe gesagt, ich finde es so schön, dass ihr euch mit so einer Liebe anschaut. Ist das Licht? Sehen das die Menschen, wenn man so lange verheiratet ist? Oder wenn jemand schwer krank ist und seine Krankheit trägt und nicht drüber jammert? Sehen das die Menschen, das Licht? Oder vielleicht ganz banale Dinge für uns, wenn wir fleißig arbeiten gehen und verlässlich sind? Oder wenn wir nicht fluchen und nicht schlecht reden und nicht rauchen und saufen und was weiß ich was machen, sehen das die Menschen? Das mag uns vielleicht nicht auffallen, aber einer schon. Einer fällt natürlich auch auf, was wir falsch machen, das sehen sie sofort. Gell? Das wissen sie gleich, dass das ein Fehler ist, was wir da tun. Aber bei einer merken sie es halt nicht. Wir wollen nicht das Lied von Wolfgang Borchardt singen, ich möchte ein Leuchtturm sein in Nacht und Wind, für Dorsch und Stint, für jedes Boot und bin doch selbst ein Schiff in Not, sondern ich möchte gern mit dem Paulus und mit dem Silas um Mitternacht im Gefängnis mitsingen und Gott Lobgesänge singen. Wisst ihr, was das waren, die Lobgesänge dort in der Nacht? Das war die Geburtsstunde der Gemeinde in Philippi, weil sie da singen angefangen haben und Gott loben angefangen haben. Und die Gefängnisse sind aufgesprungen und der Kerkermeister und sein Haus, sie haben sich bekehrt. Solche Lieder soll man singen. Oder vielleicht das Lied, das möchte ich noch vorlesen zum Schluss, vielleicht kennst du es auch. Lasst die Küstenfeuer brennen. Leuchtend strahlt des Vaters Gnade aus dem oberen Heimatland. Doch uns hat er anvertrauet Rettungslichter längs am Strand. Lass die Küstenfeuer brennen, lass sie leuchten weit hinaus, denn sie zeigen manchen Schiffer sicherlich den Weg nach Haus. Unser Weg war fern vom Lichte, unser Herz in Schuld und Qual. Doch aus Jesu Angesichte leuchtete der Liebestrahl. Dunkel ist die Nacht der Sünde, schaurig klingt der Wogenlied. Manches Auge sucht voll Sehnsucht, ob's am Strande Lichter sieht. Jesus hat uns ausgesendet, wie der Vater ihn gesandt, dass die Liebe Gottes strahle, da, wo man ihn nicht gekannt. Lass dein Licht doch nicht verlöschen, sonst vielleicht zu dieser Stund, weil es nicht den Hafen findet, sinkt ein Schifflein auf den Grund. Lass die Küstenfeuer brennen, lass sie leuchten weit hinaus, denn sie zeigen manchen Schiffer sicherlich den Weg nach Haus.